Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Ja, dann bete ich jetzt für den Claudius, für die Predigt. Ja, himmlischer Vater, danke für alles, was du am Claudius in der Vorbereitung aufs Herz geleitet hast. Und ich möchte jetzt einfach bitten, Herr, dass du ihn ja wirklich wach machst für deinen Geist, für die Predigt, dass du ihm Kraft schenkst, wo er die Kraft braucht. Herr, ich möchte einfach bitten, dass du ihn jetzt ja in deine Obhut nimmst und dass du uns hilfst zum Hören. Amen.
Amen.
Danke, Jörg. Ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass ich in meiner rechten Hand einen Tremor habe, ein Zittern, das ich nicht kontrollieren kann. Lasst euch davon nicht ablenken, mir tut es gut, wenn ich es sagen kann. Dann muss ich auch nicht versuchen, es zu verheimlichen, das wäre auch nicht die Idee. Thema Anbetung. Wer bin ich, dass ich diese Predigt halten darf? Ich weiß es, ich bin selber schuld. Ich habe das Thema gewählt. Anbetung. Weil es mir sehr wichtig ist, aber ich bin überhaupt nicht derjenige, der ein riesiges Vorbild ist in dieser Beziehung. Ich möchte gerne einfach mit euch ein paar Gedanken teilen, Bibelstellen lesen, die mir in diesem Zusammenhang wichtig sind. Und ich hoffe, dass ich euch gut auf den Weg mitnehmen kann. Und nützt eure Fächer und die Broschüren und was immer in Griffnähe ist, wenn ihr euch etwas abkühlen möchtet, ist schön zuzusehen. Es gibt mir auch ein wenig das Gefühl von Abkühlung. Für Margrit, meine Frau und mich ist die Musik und das Singen hat ja einen ganz großen Stellenwert. Wir haben in unserem Ehering Psalm 104, Vers 33 erwähnt, da heißt es, ich will singen dem Herrn mein Leben lang, ich will loben meinem Gott, solange ich bin. Und das war damals unsere Entscheidung, als wir geheiratet haben, und das bleibt unsere Entscheidung, solange wir sind. Dass wir da sein können für den Herrn, ihn ehren, ihm singen und ihn loben. Ich möchte gerne mit euch so zurückschauen auf meinen Werdegang, was Anbetung anbetrifft. Und zwar gehe ich zurück auf die erste Stelle, die ich hatte als Pastor. Da hatten wir einen Gottesdienstablauf, der war immer ähnlich. Und vielleicht gibt es ältere Leute unter euch, die können sich auch erinnern. Da hatte man ein Lied, Begrüßung, Lied, Gebet, Lied, Mitteilungen, Lied, Predigt, Lied. Da sind jetzt etwas viel Lieder dabei. In der Regel waren es, danke vielmals, wow, super. Hey, so gut. Jetzt muss ich nur daran denken zu trinken, sonst wäre es auch schade. Der Gottesdienstablauf und ich wurde eigentlich so geprägt, dass die Lieder fast Lückenbüßer sind. Versteht ihr? Jetzt haben wir begrüßt und vor dem Gerät, komm, wir singen noch ein Lied. Und das war die Zeit der Liederbücher. Und dann hat man manchmal nur die Nummer bekannt gegeben. Wir singen Lied 131, wir singen Lied Nummer 4. Mit der Zeit habe ich bei den meisten Liedern die Nummer auswendig gekannt. Aber irgendwo war das speziell. Dafür hatte die Predigt viel Zeit. Also man hatte so vielleicht 45 bis 60 Minuten Zeit für die Predigt. Und das habe ich genossen, muss ich euch offen sagen. Ich liebe es, wenn man für die Predigt genügend Zeit hat. Also Entschuldigung, genügend. Ich habe hier auch genügend Zeit. Aber ich denke, die Gewohnheiten und die Art und Weise, wie er den Gottesdienst gestalten, hat sich wesentlich verändert in der Zwischenzeit. Auf jeden Fall lange Zeit zum Predigen. Ich bin oft an Sonntagen unterwegs in Gemeinden, um Predigten zu halten. Und es gibt darunter eine Gemeinde, als die mich das erste Mal angefragt hat, sagten sie, die einzige Bedingung, wenn du kommst, ist, die Predigt muss 50 Minuten lang sein. Und da habe ich gedacht, wow, so war ich es ungefähr gewohnt von meiner ersten Stelle. Und war für mich in dem Sinn auch kein Problem, weil man kann dann etwas tiefer gehen bei gewissen Themen. Ich bin dann an die zweite Stelle gekommen. Dort wurde der Overhead-Projektor eingeführt. Da war jemand vorne beim Hellraumprojektor und hat Folien geschoben mit den Liedern. Was da ein eigentlich leider schade war, ist, dass man nicht mehr so viel mehrstimmig gesungen hat. Gerade Menschen, die es lieben, ab Noten zu singen, die hatten in den Büchern oft die mehrstimmigen Lieder und mit dem Projektor hat man nur noch den Text nach vorne projiziert. Und dann ging das etwas verloren. An meiner zweiten Stelle wollte ich meine Gitarre einsetzen im Lobpreis in der Gemeinde, wenn wir gesungen haben. Und es war ein ähnlicher Ablauf, Lied, Begrüßung, Lied, Gebet, Lied. Übrigens in dieser Gemeinde hatte man bereits das Papier, das Programm ausgedruckt und man musste nur noch die Liednummern einfüllen. Das ging dann jeweils am Sonntagmorgen über die Bühne. Also sehr kurzfristig. Und ich wollte mit meiner Gitarre beginnen, die Lieder zu begleiten. Ich war vorher lange in einer Band, wo ich auch verschiedene Instrumente gespielt habe. Und das ging nicht. Der Organist hatte so seine Position in der Gemeinde und er bestimmte, was da erlaubt ist und was nicht. Und er sagte mir zu den Gitarren und zum Schlagzeug, wörtlich, die Gemeinde ist die reine Braut und diese Instrumente gehören nicht in einen Gottesdienst. Ja, das hat mich geprägt. Die Querflöte, die ging dann. Aber ich weiß nicht, wie man das theologisch begründen kann. Auf jeden Fall, wenn ich zurückschaue, muss ich auch lachen und sagen, schon interessant. Und wo wir heute stehen, das ist ja enorm. Man hat dann begonnen, in den Gemeinden die Lieder mehr zusammenzunehmen, weil dann auch die Chance ist, dass eine Atmosphäre der Anbetung entstehen kann, wenn man die Lieder nicht so verteilt über den ganzen Gottesdienst. Und man hat von Anbetungszeiten, von Worship begonnen zu sprechen und diese eingeplant. Und ich muss euch sagen, ich liebe das, dass wir in den Gottesdiensten Zeiten haben, wo wir konzentriert vor Gott kommen können und ihn anbeten. Ich liebe es auch, wenn jemand in der Band da oder dort etwas sagt zu einem Lied, das wir singen, vielleicht was es ihm bedeutet, oder hinweist auf den Inhalt oder einen Bibeltext liest, weil die Gefahr ja sonst ist, auch bei Anbetungszeiten, die im Block sind, dass sie Selbstläufer werden. Ja, vor der Predigt haben wir noch eine Anbetungszeit und das ist dann alles. Und dass man sich so daran gewöhnt, dass man mit dem Herzen gar nicht mehr dabei ist. So bin ich geprägt. Das ist so ein Überblick über 45 Jahre Entwicklung der Anbetungszeiten in unseren Gottesdiensten. Ja, warum haben wir überhaupt solche Zeiten? Warum singen wir in den Gottesdiensten? Wir könnten ja auch nur Wortgottesdienste haben, mit noch längeren Predigten. Und warum ist das so? Und ich möchte jetzt gerne mit euch zurückschauen in den Beginn der Anbetungszeiten und schauen, warum wir in unseren Gottesdienst solche Zeiten einplanen und was sie bedeuten. Wir gehen zurück in den Beginn des alttestamentlichen Tempels. Gott gab ja dem Mose, als er auf dem Sinai war, den Befehl, eine sogenannte Stiftshütte, einen mobilen Tempel zu bauen. Und hier haben wir das Bild eines Modells. Und Gott hat Mose gesagt, achte darauf, dass du alles genauso machst, wie das Abbild, das du im Himmel siehst. Das heißt, diese Stiftshütte war sozusagen ein verkleinertes Abbild eines großen Tempels, den Mose im Himmel gesehen hat, auf dem Sinai. Und dieser Tempel, so wie Gott ihn haben wollte, mit den genauen Maßen und den Vorschriften, was für Material das gebraucht wird, dieser Tempel, der weist uns hin auf das Wesen Gottes. Ihr seht den Eingang, der war im Osten. Immer wenn man diesen mobilen Tempel in der Wüste aufgestellt hat, hat man den Eingang Richtung Osten gemacht. Und dann war eine Einteilung der 12 Stämme um diesen Tempel. Und vor dem Eingang in die Stiftshütte lagerte der Stamm Juda. Ich bin dem etwas nachgegangen, denn Juda ist eigentlich der vierte Sohn von Jakob. Und warum Juda? Es gibt verschiedene Gründe. Aber ein wesentlicher Grund wird in 1. Mose 29 geschildert. Dort wird die Lea beschrieben. Die Lea, die hatte Mühe, die sah nicht so hübsch aus wie die Rahel und sie spürte das auch, dass man sie auf sie niedersah und sie hatte Mühe mit dem Selbstwert. Und dann gebär sie einen ersten Sohn nach längerer Zeit, den nannte sie Ruben. Und Ruben heißt, nun hat mein Mann mich lieb. Also grob gesagt, das wird so geschildert in 1. Mose 29. Jetzt hat mein Mann mich lieb. Und ihr merkt hier, der fehlende Selbstwert bei dieser Lea, wenn ich diesen Sohn gebäre, dann hat mein Mann mich lieb. Und dann kam der zweite Sohn auf die Welt, der Simeon. Und beim Simeon, da sagte sie, Gott hat mich beschenkt. Er hat mir gezeigt, dass er mich auch liebt. Und dann kommt der Levi an dritter Stelle und dann ist wieder so ein ähnlicher Satz bei ihr, mein Mann wendet sich jetzt mir zu. Das drückt aus, dass die Lea wirklich Probleme hatte mit sich selber, sicher auch Prägungen aus ihrer Vergangenheit, mit ihrem Aussehen. Und jetzt kommt der vierte Sohn und der heißt Juda. Und beim vierten Sohn, da sagt sie, ich preise den Herrn und ich danke ihm. Beim vierten Sohn bricht sie plötzlich aus in einen Lobpreis, ich preise den Herrn. Und Gott wollte, dass Juda beim Eingang der Stiftshütte seine Zelte aufschlägt. Das heißt, wenn man in die Stiftshütte gekommen ist, dann wusste man, hier lagert Juda und Juda heißt Lobpreis. Und dann innerhalb der Stiftshütte kam zuerst der Brandopferaltar. Ihr seht das hier. Gott war es wichtig, dass zuallererst, bevor Menschen in seine Gegenwart kommen, Vergebung stattfindet. Das war für ihn entscheidend. Kein Mensch kann ohne Vergebung in die Gegenwart Gottes treten. Das war schon immer so, das ist auch heute noch so und wird immer so bleiben. Die Vergebung ist da ganz entscheidend. Und erst nachher kommt der eigentliche mobile Tempel mit dem Allerheiligsten. Jetzt können wir das Bild wieder ausblenden. Jetzt kommt David. Der mobile Tempel geht seinem Ende zu, denn unter Salomo wurde ein fester Tempel gebaut. Salomo war das ganz wichtig. David wollte das auch schon. Und David war ein Vollblutmusiker. Ihm war das ganz, ganz wichtig, der Tempelgesang und die Musik. Und er hat die Bundeslade, die im Allerheiligsten der Stiftshütte war, nach Jerusalem geholt. Und das wurde begleitet von unzähligen Sängern. Und dann hat er in Jerusalem ein Zelt aufgestellt, Eingang Richtung Osten, und den Thron Gottes, die Bundeslade, in dieses Zelt bringen lassen durch die Leviten. Und jetzt wird's ganz verrückt. Also die Zahlen, die stimmen, die kann ich alle biblisch belegen. David hatte ein Anliegen, dass in diesem Tempel, in diesem Zelt mit der Bundeslade, Tag und Nacht gesungen wird. Ich bin überzeugt, dass auch Mose, als er im Himmel das Urbild der Stiftshütte sah, hörte, dass hier gesungen wird. Um den Thron Gottes wird gesungen. Der Gesang gehört einfach dazu. Ihr kennt das aus der Weihnachtsgeschichte. Oder die Engel der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott. Da wird musiziert. Musik und Gesang gehören zu Gott. Das ist ein Ausdruck der Anbetung. Und David als Musiker, ihm war das ganz wichtig, dass angebetet wird rund um die Bundeslade, den Thron Gottes. Und wisst ihr, was er gemacht hat? 1. Chronik 23, Vers 5. Er hat aus dem Stamm Levi 4000 Personen berufen für das Ressort Musik. Die haben nicht alle gesungen. Da gab es vielleicht auch Leute, die an der Tontechnik saßen oder am Beamer. Nein, die haben etwas anderes gemacht. Die haben, gehe ich davon aus, die Einteilung der Musiker gemacht und die haben alle Instrumente selber hergestellt. Das waren ganz besondere Instrumente, die da eingesetzt wurden. Die werden auch aufgezählt, Trommeln und Trompeten und Zimbeln und Flöten und Harfen und Saiteninstrumente. Also die Gitarre, die hätte längst Platz gehabt in einem Gottesdienst, schon zu Urzeiten. Auf jeden Fall, und stellt euch vor, 4000 Personen. Und in 1. Chronik 25, Vers 7 steht, dass darunter 277 Meister, Sänger und Musiker waren, 288, und das gibt 24 mal 12. Und die wurden eingeteilt in 12er Teams, 12er Bands, die Tag und Nacht im Tempel musiziert haben. Da war immer Gesang, immer Musik. Übrigens gab es eher selten A Cappella-Gesänge, sondern schon früh, das wird in der Bibel schon früh erwähnt, wurde die Anbetung begleitet durch Instrumente. Auf jeden Fall ist das enorm. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und da will ich einen kleinen Werbespot für die Stammi machen. Wir haben heute keine Band, wir haben keine Sänger und keine Musiker, die eingeteilt sind. Und ich will euch einfach Mut machen. Vielleicht gibt es unter euch Menschen, die lieben Jesus und die haben auch eine Begabung für die Musik. Und meldet euch doch unbedingt. Ich glaube, wir können dieses Team enorm vergrößern und haben nur einen Gewinn davon. Und wenn du Teil einer Band bist, erst recht. Das tut so gut und es hilft einem persönlich auch geistlich zu wachsen. Also Werbespot beendet. Meldet euch am besten im Sekretariat oder gleich nach dem Gottesdienst beim Infodesk. Hey, ich spiele Saxophon. wäre das was hier für die Gemeinde. Ja, man hat damals Psalmen gesungen, unter anderem. Und das Interessante ist, die Texte haben wir, aber nicht die Melodien. Wir kennen die Melodien nicht. Und ich glaube, Gott hat das bewusst so gewollt. Wenn wir die Melodien hätten von den Psalmen, die sie damals gesungen haben, ich weiß nicht, wie das tönen würde. Ich habe mal bei einem Schallplattenverlag ein Abonnement gemacht mit Aufnahmen von Musik und Gesang aus verschiedenen Jahrhunderten. Das begann mit dem frühen Mittelalter. Und jetzt stellt euch vor, so ein gregorianischer Choral. Ja, 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 ja. Da hätten wir fast keinen Zugang mehr. Und ich meine, hier reden wir noch von einer Zeit 1000 vor Christus. Und ich glaube, für Gott spielt es gar keine große Rolle, mit welchen Melodien wir unsere Anbetung ausdrücken. Wichtig sind die Texte, die Inhalte. Und auch bei der Länge, wir wissen ja nichts, wie lang früher die Gottesdienste waren. Ich glaube, für Gott spielt das auch keine große Rolle. Und wenn du in eine andere Kultur gehst, merkst du, da ist vieles völlig anders. Also total, unter 3 Stunden kommst du nicht mehr weg für einen Gottesdienst. Und vielleicht hast du zu den Liedern auch keinen Zugang. Der Inhalt, der ist entscheidend. Ich möchte jetzt gerne mit euch einen Psalm anschauen, so als Beispiel. Entschuldigung. Psalm 95. Psalm 95, da lernen wir einiges über Musik, Gesang und Anbetung. Wir schauen das gleich auf der Folie an. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns zujauchzen, dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen, denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer. Er hat es ja gemacht und das Trockene. Seine Hände haben es gebildet. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott. Das ist ein Psalm, wie er zur Zeit Davids gesungen wurde. Und da können wir einiges daraus lernen. Zuerst die Einladung. Kommt, lasst uns, lasst uns, lasst uns, lasst uns. Kommt, lasst uns, lasst uns. Vielleicht denkst du manchmal, lasst uns, da heißt es im Gottesdienst, wir kommen jetzt in eine Anbetungszeit, lasst uns aufstehen. Und ich weiß, es gibt da Leute, die fühlen sich etwas bevormundet und denken, ich bleibe jetzt sitzen. Oder mir ist nicht drum zum Arbeiten. Und das ist ganz normal, dass man eingeladen wird. Vor allem, wenn wir zusammen sind. Wenn du alleine bist, kannst du anbeten, wie du willst. Aber wenn wir zusammen sind, ist die Einheit etwas Schönes. Aber es ist eine Einladung nicht, du musst, das wäre dann auch nicht gut. Sondern komm, lass uns das machen. Wir jubeln dem Herrn zu. Dann sehen wir in einem nächsten Schritt, dass mit Dank begonnen wird. Lass uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Zuerst kommt der Dank. Merkt euch das. Dann ein nächster Schritt, das Lob. Dank heißt ja, ich reagiere auf etwas, das ich bekommen habe. Lob heißt, ich drücke meine Achtung aus vor der Größe und Allmacht Gottes und bewundere, was er alles getan hat. Ein großer Gott ist der Herr. Und da denke ich an die Bilder, die wir eingangs in den Gottesdienst gesehen haben. mit den Anbetungstexten. Er hat die Höhen der Berge und die Tiefen der Meere gemacht. Und dann der nächste Schritt, Anbetung. Lass uns anbeten und uns neigen. Auf der nächsten Folie seht ihr, am Anfang treten wir vor Gottes Angesicht mit Dank, wir stehen und am Ende neigen wir uns und sind so überwältigt von der Gegenwart Gottes, dass wir niederknien. Dies ist einfach so ein Einblick. Ich will euch das darstellen auf der Flipchart. Ihr habt auf diesem, in diesem Psalm, habt ihr die Schritte gesehen in die Gegenwart Gottes und ich versuche das mal hier darzustellen. Der allererste Schritt, da kommt man nicht darum herum, ist, was habe ich gesagt? Die Vergebung. 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 Und mit der Vergebung auch die Erlösung. Jesus spricht in Lukas 4 über seine Sendung und er sagt, Gott hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen Befreiung, den Blinden das Augenlicht und der Zerschlagenen auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn. Das A bis Z, von den Armen bis zu den Zerschlagenen. Die Vergebung, das ist die Voraussetzung. Und wenn du erlebt hast, dass Jesus dir deine Schuld vergeben hat, ist das so befreiend, dass du in die Dankbarkeit gehst. Ich mache das bewusst grün. Dank. Dank ist eine Reaktion auf die Geschenke, die Gott uns macht. Dank. Das ist ganz wichtig. Vergebung und Dank. Damit gibst du Gott die Ehre. Und dann kommt der nächste Schritt. Das ist das Lob. Ich ehre Gott über seiner wunderbaren Größe, über seinen Möglichkeiten, über seiner Macht, die er hat, über die Schöpfung. Und das muss nicht unbedingt zu tun haben mit etwas, das er mir geschenkt hat, sondern ich staune einfach über ihn, zu was er in der Lage ist. Eigentlich müsste man sagen, diese Grenzen sind da etwas fließend, hier zwischen Dank und Lob. Und jetzt kommt die Anbetung. Und die ist hier ganz bewusst goldig. Hier ist die Anbetung. Und Anbetung heißt nichts anderes als, ich bin in der Gegenwart Gottes, ich vergesse alles, was um mich herum ist, ich vergesse meine Sorgen. Ich komme nicht mit einer bestimmten Absicht, die mit mir und meiner Situation zu tun hat, sondern ich konzentriere mich ganz auf ihn und gebe ihm die Ehre. Ich staune über ihn, ich bin überwältigt von ihm. Das heißt Anbetung. Ich muss euch sagen, mir gelingt das nie, zu 100% über eine längere Zeit in der Anbetung zu bleiben. Ich bin da fest dran und ich habe diese Sehnsucht, aber da ist so viel Ablenkung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Auch als ich früher in einer Band mitgespielt habe, musste ich mir immer wieder sagen, und ich spiele jetzt bewusst zur Ehre Gottes und nicht, um zu zeigen, wie gut ich es kann. Das ist eine Grauzone. Oder ich singe zweite Stimme möglichst laut, damit die anderen hören, wie schön ich singen kann. Entschuldigung, aber das sind dann so die Motive, sondern wirklich ganz in der Gegenwart Gottes. Und wisst ihr, was mir Mut macht? In Römer 8 heißt es, der Geist kommt unserer Schwachheit zu Hilfe. Wir wissen nicht, wie wir beten oder anbeten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Heilige Geist hilft uns mit unaussprechlichen Seufzern. Und dann denke ich, wow, ist das schön, der Heilige Geist. Er lässt meine Anbetungszeit durch ein Sieb und da wird alles herausgefiltert, das Gott nicht ehrt. Und ich darf einfach, wie ich bin, mit all meinen Schwächen vor ihm sein und ihn anbeten. Ich lese jetzt mit euch ein Beispiel einer Anbetung und die steht in Offenbarung 5. Offenbarung 5, da heißt es in Vers 9, das sind die Gebete der Heiligen. Sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Das ist der Liedtext. Aber die Melodie steht nicht da in der Offenbarung. Aber den Text haben wir und er zeigt uns, was Anbetung heißt. Das neue Lied für Gott in Achtung von ihm, von seinen Eigenschaften und ich werde absolut klein. Wisst ihr, hier geht es ja darum, dass ich etwas annehme von Gott und hier geht es darum, dass ich mich ihm hingebe, wie in dem Lied von Matt Redman. Ich möchte gerne dieses Lied in der Offenbarung mit euch singen. Es ist ein ähnlicher Text, den jemand zu einem Lied gemacht hat. Und ich möchte das lieben gerne mit euch machen, a cappella. In 1. Chronik 15 wird beschrieben, dass David einen Mann eingesetzt hat, der die Begabung hatte, a cappella Gesänge zu leiten. A cappella heißt ohne Instrument. Und ich versuche das jetzt auch. Ich lade euch ein, aufzustehen dazu. Würdig das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen. Würdig das Lamm, das geopfert ist. Würdig das Lamm zu nehmen. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis. Jetzt machen wir so, die Männer beginnen, einfach diejenigen, die das Lied kennen, und die anderen dürfen einfach zuhören. und mit dem Text mitgehen. Und dann die Frauen. Ich gebe den Frauen dann auch den Einsatz. Männer, seid ihr dabei? Und wichtig, dass wir mit dem Herz, mit dem Herzen dabei sind, okay? Würdig das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen, würdig das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen. Jetzt kommen die Frauen. Nein. Würdig das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen. Würdig das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis. O, lasset uns anbeten, o, lasset uns anbeten, o, lasset uns anbeten, den König. Amen. Amen. Das tönt ja wunderbar. Es gibt ja vor allem zwei Wege, wie wir in die Anbetung kommen. Der eine Weg ist, ich sehne mich danach, es treibt mich, ich will das gerne, ich warte im Gottesdienst auf die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Jesus lieben anzubeten. Und dann gibt es auch die andere Seite. Menschen, die noch keine Beziehung zu Jesus haben und die vielleicht dann den Eindruck haben, was machen die da? Und mit Gott will ich da nicht viel zu tun haben, ich will ihm nicht zu nahe kommen. Und ich verstehe, dass das für Menschen, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus haben, eine Überforderung sein kann. Vielleicht gibt es auch heute unter uns solche, die sagen, da ist mir nicht so ganz wohl. Und ich will euch darauf hinweisen, auf die Möglichkeit der Vergebung. Da beginnt ein neues Leben. Wenn du starten willst von Grund auf mit einem neuen Leben in einer persönlichen Beziehung zu Jesus, geht das immer über die Vergebung. Weil du sonst gar keine Chance hast, vor Gott zu kommen, der sagt, hey, deine Schuld, deine Sünden trennen dich von mir. Ich kann gar nicht hören, was du mir sagst. Und da will ich Mut machen. Und dann gibt es noch diejenigen, die haben die Vergebung erlebt, aber sie haben Angst. Sie haben vielleicht eine Vorstellung von Gott, dass er ein Ungeheuer ist, dass er nicht ganz alles vergeben hat, das kann auch der Grund sein. Da gibt es immer noch Dinge in meinem Leben, da ist Gott überfordert, versteht ihr, das ist so schlimm, das geht gar nicht. Und man hat dann irgendwann eine Angst oder eine Prägung durch irgendein Erlebnis oder durch die Kindheit. Und ich will euch als Ermutigung einen Vers zusprechen in Zephania 3. Ich habe sogar mein Buchzeichen da reingelegt, weil ich sagte, den muss ich, und für den Zephania brauche ich etwas mehr Zeit, um ihn zu finden. Zephania 3. Hört mal, was Gott hier sagt. In Zephania 3. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Hast du dir das schon vorgestellt? Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, die Vergebung erlebt hast, dann kann Gott nur noch eins, er ist fröhlich über dich. Willkommen als mein Sohn, als meine Tochter. Und es ist hier interessant, wie es heißt, Gott jauchzt über uns. Jubi, Helene gehört auch dazu. Komm Helene, komm zu mir, komm in meine Gegenwart. Was zögerst du überhaupt noch? Oder wer auch immer, der Matteo oder wenn man aufzählen kann, Gott jauchzt über uns. Und da gibt es noch das andere, das ich schon erwähnt habe, dass man wie nicht in der Lage ist, sich genügend zu konzentrieren, weil einem irgendetwas beschäftigt oder weil man falsche Motive hat oder abgelenkt wird. Das gehört auch dazu. Und ich denke auch dann immer wieder an die Stelle, die ich erwähnt habe in Römer 8, der Geist kommt uns zu Hilfe. Er sieht unsere Schwächen. Jetzt habe ich noch eine letzte Bibelstelle, die ich gerne lesen möchte, aus 2. Chronik. 2. Chronik 5. Das ist so gut, was hier steht. Und es ist wichtig, dass wir auch als Stammi das in Anspruch nehmen. Da weiht Salomo den Tempel ein. Ein gewaltiges Bauwerk. Herrlich, imposant. Und da waren ganz viele Priester und Leviten und Sänger beteiligt. Die werden hier aufgezählt. Alleine schon 120 Priester, die Trompete gespielt haben. Ich weiß nicht, ob es unter euch auch Bläser gibt, die würden sehr gut in unsere Bands passen. 120 Priester mit Trompeten. Und jetzt hört mal gut zu. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln, Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, seine Gnade währt ewig, das war der Liedtext. Da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Was hier geschehen ist, sie haben in einer Einheit Gott angebetet. Die Hauptsache war die Hauptsache, die Nebensachen wurden zu Nebensachen. Und sie haben Gott gelobt, einstimmig mit allen Musikinstrumenten, mit ihren Stimmen. Und dann wurde das Haus von einer Wolke erfüllt. Und ich habe so in der Vorbereitung davon geträumt, dass wir am Schluss, jetzt gegen Ende des Gottesdienstes, noch ein paar Anbetungslieder singen und wirklich darauf achten, dass wir Gott ehren, auch in unserer Haltung, dass wir uns ihm hingeben und ihn einfach bestaunen. Die Liedtexte sind dazu ja eine Hilfe. Und dass er dieses Haus mit seiner Herrlichkeit erfüllt. Das Thema, das zurzeit die Gemeindeleitung und die Gemeinde beschäftigt, ist ja Raum schaffen. Raum schaffen für die Herrlichkeit Gottes. Gibt es etwas Schöneres?